Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Das Gericht begründet sein Urteil damit, dass Asylsuchende ohne Durchführung des sogenannten Dublin-Verfahrens nicht abgewiesen werden dürften. Deutschland müsse ein solches Verfahren abschließen, um zu klären, welches EU-Mitgliedsland zuständig ist. Die Bundesregierung könne sich nicht auf eine Ausnahmeregelung stützen, darauf hatte sich Innenminister Dobrindt aber berufen. Mit dem Urteil hatten die Anträge dreier Somalier Erfolg, die Anfang Mai kurz nach ihrer Einreise von Frankfurt/Oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden. Mithilfe des Software-Milliardärs und Mäzens Hasso Plattner wird in den kommenden 10 Jahren ein neuer Universitätscampus in Potsdam geschaffen. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung am Nachmittag mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem soll das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert werden. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden. Wie viel Geld genau in den neuen Unicampus und den Ausbau des HPI in Potsdam fließen soll, ist nicht bekannt. Laut Plattner ist von einer dreistelligen Millionensumme auszugehen.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock ist neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. In einer geheimen Abstimmung hat sie am Nachmittag 167 Stimmen der 193 Mitgliedsländer erhalten. Baerbock war ohne Gegenkandidatin angetreten. Die offizielle Amtseinführung ist für Anfang September vorgesehen. Die Präsidentin der UN-Generalversammlung hat in erster Linie protokollarische Aufgaben, beispielsweise die Leitung von Sitzungen und die Festlegung von Tagesordnungspunkten. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Die Verhandlungen dauerten offenbar nur gut eine Stunde. Über Ergebnisse ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen. Zuvor hatten beide Seiten vor 3 Jahren direkt miteinander gesprochen.
Großbritannien will massiv in seine Armee investieren. Nach Angaben von Premierminister Starmer soll unter anderem die Flotte von atomgetriebenen U-Booten ausgebaut werden. Geplant seien außerdem neue Munitionsfabriken und bis zu 7000 neue Langstreckenwaffen. Das Königreich könne die Bedrohung, die Russland darstelle, nicht ignorieren, erklärte der Premier. Man müsse anerkennen, dass sich die Welt verändert habe. Starmer hat sich verpflichtet, die Verteidigungsausgaben bis 2027 von 2,3 auf 2,5% des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Langfristig strebt er 3% an. Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat im rbb24-Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend teils wolkig, teils klar und noch ein paar Schauer oder Gewitter. Dazu weht ein böiger Westwind. Aktuell in Berlin-Adlershof 20 Grad, in Friedrichshagen 18, Cottbus 24 und Brandenburg an der Havel 23 Grad. Morgen ein freundlicher und meist trockener Mix aus längerem Sonnenschein und lockeren Wolken, 23 bis 26 Grad. Die Zeit, es wird 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. mit Shelley Kupferberg.
Seien Sie herzlich gegrüßt.
Hier auf Radio 3 und das um 17:09. Ja, und wir gucken in das weltweite Konfliktgeschehen, das sich ja mannigfältig darstellt. Es hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. Das konstatiert auch das Friedensgutachten, das die vier führenden deutschen Friedensforschungsinstitute heute Mittag veröffentlicht haben. Im Jahr 2024, da waren mehr als 122 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. Der Krieg in Gaza hat mehr als 53.000 Menschen das Leben gekostet. Das Gebiet ist weitgehend zerstört. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine destabilisiert Europa. Ja, und das sind bei weitem nicht die einzigen Konflikte, wie wir wissen. Mitherausgeber des Friedensgutachtens ist Professor Dr. Konrad Schetter und ihn begrüße ich nun auf Radio 3. Einen schönen guten Tag. Hallo.
Schönen guten Tag.
Nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist ein schwelender Konflikt zu einer kriegerischen Auseinandersetzung geworden. Russland hat die Ukraine angegriffen. Wir haben gerade gehört, die neuerlichen Verhandlungen, sie dauerten knapp eine Stunde, was dabei herumkam. Wer weiß es. Und US-Präsident Trump hat die NATO in eine wahrliche Krise gestürzt. Von welcher Seite geht denn gerade die größte Gefahr aus?
Also das ist sehr, sehr schwer zu sagen. In der Tat erleben wir im Moment eine Phase der Destabilisierung, wie wir sie an sich seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben. Zentral arbeiten wir im Friedensgutachten heraus, dass an sich die zweite Amtszeit von Donald Trump doch noch einmal zu einer Erschütterung der Weltlage geführt hat, zu mehr Autoritarismus in der Welt, zu mehr Konfrontation, auch zu mehr Gewalt und zu mehr Unsicherheit, was die Bündnispartner anbelangt und eben auch zu einer Schwächung der Vereinten Nationen. Das sehen wir wirklich als einen Katalysator für eine Entwicklung, die an sich schon seit Jahren in eine negative Richtung weist.
Was würden Sie sagen, wie muss Europa aufgrund dieser Tendenzen und Entwicklungen reagieren?
Also man muss an sich hier parallel reagieren. Auf der einen Seite sagen auch wir als Friedensforscher, dass es sehr wichtig ist, hier in Europa aufzurüsten, dass es wichtig ist, eine Verteidigung aufzubauen, dass man hier Fähigkeitslücken schließen muss. Auf der anderen Seite darf man aber auch den Frieden nicht aus dem Blick verlieren. Das heißt, es geht sehr stark darum, wie man sozusagen hier auch innerhalb von Europa eine Verteidigungsstruktur aufbaut, die eben auch darauf abzielt, dass man eben auch eine Sicherheitsarchitektur aufbaut, die eben auch auf Kooperation, gerade auch mit Russland, setzt.
Also Diplomatie, 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 wenn ich Sie richtig verstehe, richtig. Neben den Waffen. Wie verändert sich die Funktion der NATO im Rahmen der veränderten Weltlage?
Wir sehen das gegenwärtig sehr kritisch. Wir fragen uns, inwieweit die NATO in Zukunft überhaupt noch Bestand hat. Wir sehen natürlich sehr deutlich, dass das Beistandsversprechen durch die USA in Frage gestellt wird und sagen daher, dass die europäischen NATO-Partner sich hier viel stärker auf sich selbst besinnen müssen und eben hier ihre eigenen Verteidigungsfähigkeiten aufbauen müssen. Das heißt, dass man hier wohl über die nächsten 10 Jahre einen Prozess sehen muss, in dem eben auch Europa auch ohne die USA verteidigungsfähig wird.
Konrad Schütter, mehr Krieg führt unter anderem auch zu mehr geflüchteten Menschen weltweit, wie Sie ausdrücklich im Friedensgutachten auch erwähnen. Der Umgang mit geflüchteten Menschen, der wird in Europa immer restriktiver, auch andernorts. Die Außengrenzen sollen dicht gemacht werden, um die innere Sicherheit zu stärken, so oft das Argument. Ist das der richtige Umgang, die richtige Konsequenz aus allem?
Also was wir feststellen der Wissenschaft, dass Integration in Europa von Geflüchteten wirklich funktioniert. Und sie funktioniert in Deutschland besonders gut. Das heißt, dass wir mittlerweile über 80% etwa der männlichen Geflüchteten, die seit mehr als 8 Jahren in Deutschland sind, mittlerweile in Lohn und Arbeit haben und sie eben auch zu den Sozialversicherungsbeiträgen beitragen. Das heißt, hier sehen wir, dass eine Integration funktioniert. Wir haben sehen mit Sorge, dass die Politik hier sehr auf eine Abspaltung, auf eine Abschreckung setzt. Wenn man etwa an das Thema der Außengrenze denkt, dass sozusagen Geflüchtete an der Außengrenze Europas hier eben zuerst gecheckt werden sollen und nach ihren Möglichkeiten, ob sie überhaupt einreisen dürfen, so sehen wir hier, dass es vor allem das Thema der Menschenrechte geht. Inwieweit hier Menschenrechtsstandards eingehalten werden, das spielt für uns eine sehr, sehr große Rolle, dass gerade die Europäische Union in all ihren Maßnahmen immer auf diese Standards achten muss. Zugleich sehen wir, dass eben Abschiebungen immer ein größeres Thema sind, gleichzeitig aber auch diese Abschiebungen weder effizient noch effektiv sind. Sie kosten eine Menge und man muss sich fragen, was sozusagen davon jenseits eines Symbolwertes bleibt.
Sie sprachen gerade von europäischen Werten. Einst gab es für Europa den Friedensnobelpreis, das war 2012, aufgrund genau dieser Werte und der Menschenrechte. Das Friedensgutachten, das geht auch auf die aktuelle Lage bis heute ein. Wie gut ist Europa gewappnet für die anstehenden Aufgaben, vor allem im Hinblick auf immer mehr rechtsnationale Regierungen in der EU? Erst gestern wurde ja in Polen ein peace-naher Präsident gewählt.
Also wir sehen natürlich, dass auch hier, ich komme auf den Anfang zurück, Donald Trump wirklich entscheidend ist, dass sozusagen autoritäre Strömungen, rechtsnationale Strömungen auch in Europa, Stichwort Ungarn, aber eben jetzt auch wieder mit Polen, an Auftrieb gewinnen. Darin sehen wir eine sehr, sehr große Gefahr. Ich denke, dass es hier auch die Politik viel zu lange übersehen hat, dass man wirklich in den Bereich soziale Medien hier hineingehen muss. Wir sehen gleichzeitig, dass sozusagen komplexe Dinge um Politik ist mal sehr, sehr komplex, häufig vereinfacht wird. Und sozusagen diese Differenziertheit der Politik, die muss man weitaus stärker in die Öffentlichkeit hineintragen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Defizit, was wir sehen. Natürlich sehen wir mit großer Sorge, ob wir jetzt nach Frankreich schauen, nach Holland schauen, in allen Ländern diese nationalistischen Strömungen, die eben auf Abgrenzung, auf Abschottung aus sind, die sozusagen auch die Grundwerte Europas, eines Land, das sehr stark an den Begriff der Freiheit denkt, in Gefahr bringt.
Das alles sind schon sehr viele Herausforderungen. Nun haben wir einige Konflikte sehr auf dem Schirm, andere gar nicht. Wo schauen wir zu wenig derzeit hin?
Also wir haben in diesem Jahr im Friedensgutachten sehr stark den Fokus auf den Sudan gelegt. Ein Land mit wahnsinnig vielen Geflüchteten, mit wahnsinnig hohen Todeszahlen, Opferzahlen. Ein Konflikt, der sich nicht bewegt, wo wir sagen, hier muss die Bundesregierung hinschauen. Das ist ein Konflikt, der sehr gewalttätig ist und eben aus einer humanitären Perspektive eine Katastrophe darstellt. Uns ist im Friedensgutachten immer sehr wichtig, auf diese vergessenen Konflikte hinzuweisen, ob das im Sahel ist, in der Tschad-Lake-Region oder eben auch in Myanmar. Das sind Konflikte, über die man sich immer wieder bewusst sein muss, weil sie eben ganze Regionen destabilisieren.
Natürlich auch viele Menschen wieder zwingen, ja, das Land zu verlassen, zu flüchten. Richtig. Also damit haben wir dann auch natürlich ganz praktisch zu tun. Sie haben schon so ein paar Hinweise und Empfehlungen gegeben. Ich möchte Sie gerne zum Schluss des Gesprächs dennoch noch einmal fragen. Mit dem Friedensgutachten geben Sie nämlich auch ganz klare Empfehlungen für die Politik. Einige der dringendsten, welche würden Sie sagen, sind das?
Also ich glaube, was im Moment natürlich ganz stark anliegt, ist der Gaza-Konflikt, wo wir sehr deutlich sagen, haben wir auch im letzten Friedensgutachten gemacht, dass man Lieferungen von Waffen und auch von Rüstungsgütern nach Israel einstellen muss. Das ist sehr, sehr wichtig. Und es ist auch sehr wichtig, dass die Bundesregierung mittelfristig Palästina anerkennen muss. Und es ist natürlich sehr deutlich, dass wir sagen, dass eine Einladung von Netanyahu nach Deutschland No-Go ist, nicht geht. Israel ist uns hier sehr, sehr wichtig, weil wir doch sehen, dass eben Israel permanent gerade im Gazastreifen gegen humanitäres Völkerrecht verstößt. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir sagen...
Und gleichzeitig, wie umgehen mit der Hamas? Das muss man ja dazu auch erwähnen, oder?
Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir natürlich auch gleichzeitig immer wieder erleben, dass wir die Regierung in Israel, den Staat Israel in einen Topf schmeißen, auf der anderen die Palästinenser und die Hamas. Da muss man sehr, sehr stark differenzieren und natürlich auch dann die Terrorakte der Hamas sehr deutlich benennen.
Das also eines der dringendsten Empfehlungen aus dem Friedensgutachten der Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter, Mitherausgeber des aktuellen Friedensgutachtens, das vierführende Deutsche Friedensforschungsinstitut heute Mittag veröffentlicht haben. Mit ihm habe ich über aktuelle Erkenntnisse auf Radio 3 gesprochen. Dafür herzlichen Dank.
Sehr gerne.
I'm asking isn't much. Once instead of all this sadness from a man, a little gladness. Is that asking very much? Is that asking such a much? One right is guaranteed to everybody to call his short, unhappy life his own. To take a little pleasure from a shoddy, and when he asks for bread to eat, not get a stone. This right is guaranteed to everybody. But sad to say, it never yet has happened that things turn out the way they ought to go. Who wouldn't want a little decent treatment? It seems that circumstance won't have it so. Gladly give to you anything your heart desires. Oh, I swear I'd be inspired. It would give me pleasure too. It would give me pleasure too. We crave to be more kindly than we are. Give gladly to the poor,
because it's right.
If all are kind, his kingdom isn't far. Who wouldn't wish to bask beneath his light? We crave to be more kindly than we are.
But sad to say, the chances happen never. You'd have to reach up high and man is low. We'd all be glad to live in peace forever, but you know circumstance won't have it so. Of low, but you know circumstance won't have it so. To be aglow instead of low, but you know circumstance won't have it so. The world is mean and man uncouth, and sad to say, I tell the truth, it always happens that way. It always happens that way, and nothing much will help a lot, and you can toss it in the pot.
The World is Mean aus der Drei-Groschen-Oper, Musik von Kurt Weill hier auf Radio 3, gesungen von der wunderbaren Jazzsängerin. Gefeiert ist sie weltweit, Cecil McLaurin-Solvent.
Musik auf Radio 3.
Hey, brother.
Lange nicht gehört.
Where you going with that stick in your hand?
Noch nie gehört.
I said, hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone. Hey little bird, fly away home. Your house is on fire, your children are alone.
So, noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Und wir kommen zu einer weiteren spannenden Sängerin, Nathalie Gräfel, in Mosambik geboren, in Dänemark aufgewachsen. Heute lebt sie in Berlin und sie mischt gerne afro-brasilianisches Jazz, Soul, traditionelle afrikanische Rhythmen zu ihrem ganz eigenen Stil zusammen. Vor einigen Jahren, da hat sie den Kreole-Wettbewerb für Weltmusik in Deutschland gewonnen und hier ist sie mit einem ihrer Titel.
Sol não cai, caminhos e destinos e almas que eu cruzei, moram dentro do meu coração, caminhos e
Radio 3 und die Sängerin, die können Sie auch live erleben im Rahmen des Festivals Durchlüften im Schlüterhof des Humboldt-Forums. Dort heißt es ab 17. Juli immer donnerstags bis samstags ab 19 Uhr. Ja, Programm, Kultur, Musik. Gehen Sie einfach mal vorbei. Open Air und kostenlos ist das. Alle sind willkommen. Tanzen, lauschen und den Berliner Sommerabend kann man da genießen mit einem wirklich abwechslungsreichen und sehr schönen Programm. Wie gesagt, Nathalie Greffel ist ebenso zu Gast am 24. Juli im Schlüterhof des Humboldt-Forums.
There's a place in Seoul where you've got to wear your bow tie. You can wave your diamond, but they're not gonna let you inside. Suit you wear, they ain't never gonna let you in there. Old times were good times. Old times were good times. Old times were good times. And going by that tattoo on your back, you've seen some action, haven't you? I like that dress you're wearing, in case you're caring what I'm telling you. Let's take it out on the floor. I'll spin you around some more. I like your stagger, your old fashioned, but I'm never gonna get you, am I? No. And just go walking in the moonlight.
Radio 3. Kultur kompakt.
Frau Kettile ist dafür ins Studio gekommen. Ja, der Potsdamer Software-Milliardär Hasso Plattner, der sammelt nicht nur Kunst und finanziert in Potsdam wichtige Museen wie das Museum Barberini oder das Minsk. Er investiert auch in Wissenschaft und Forschung, zum Beispiel in das Hasso-Plattner-Institut für IT-Forschung. Und jetzt plant er zusammen mit der brandenburgischen Landesregierung einen neuen Universitätsstandort, und zwar in Potsdam auf dem Brauhausberg.
Ja, da, wo früher der brandenburgische Landtag tagt, ein Komplex, der ja unter Denkmalschutz steht, in letzter Zeit aber zunehmend verfallen ist. Und genau da soll in den nächsten 10 Jahren ein 4. Universitätsstandort der Uni Potsdam entstehen. Am Wochenende waren die ersten Pläne schon durchgesickert in den Zeitungen. Und heute gab es erste Informationen von der Landesregierung und der Hasso-Plattner-Stiftung und von Hasso-Plattner selbst hier im Gespräch mit dem RBB.
Wir sind seit langem schon dran am Überlegen, Erweiterungen des Hochschulgeländes, und da ist das Auge auf den Brauhausberg gefallen und das Land, was es dahinter gibt. Also es wird ja nicht nur der Brauhausberg damit einbezogen werden, sondern da sollen mindestens 6 Häuser gebaut werden, also Institutsgebäude gebaut werden. Es ist gedacht für die Juristen und für die Wirtschaftswissenschaftler. Das sind immerhin zwischen 5.000 und 6.000.
Ja, und viel Geld wird eben von Hasso Plattner und seiner Stiftung für die Verwirklichung dieser Pläne kommen. Dazu wird es eine Taskforce geben, von Ministerpräsident Dietmar Woidke und Hasso Plattner selbst geleitet. Zu den Plänen gehört auch, das Hasso Plattner Institut am Griebnitzsee zu erweitern.
Wir auf Radio 3 werden von unserer RBB-Kollegin Annette Kufner später um 18.40 Uhr mehr dazu erfahren. Alles zusammengefasst finden Sie dann auch bei RBB24. Jetzt schauen wir nach Polen. Polen hat sich für einen nationalkonservativen Präsidenten entschieden, für Karol Nawrocki. Gestern für viele liberale und europäisch orientierte Polen eine große Enttäuschung, dass nicht Rafał Trzaskowski aus dem Regierungslager von Donald Tusk Präsident Polens geworden ist.
Ja, und durchaus mit Auswirkungen auf die deutsch-polnischen Beziehungen, denn Karol Nawrocki wurde von der nationalkonservativen PiS-Partei ins Rennen geschickt, auch wenn er selbst dieser Partei nicht angehört. Und die hat in der Vergangenheit die deutsch-polnischen Beziehungen, sagen wir es mal so, nicht gerade gefördert. So hat sich auch die Vorsitzende der deutsch-polnischen Gesellschaft, Anita Baranowska-Koch, enttäuscht gezeigt über den Ausgang der Wahl.
Ich hoffe sehr, dass die deutsch-polnische Zusammenarbeit noch weiter halten wird. Dass wir mit unserem Dialogmagazin, ein zweisprachiges Magazin, weiterhin an unsere Abonnenten und Sympathisanten rankommen und dass die Leute nicht aufgeben, sich für Polen zu interessieren. Wir hatten so eine Krise in der PiS-Regierung, aber ich hoffe sehr, dass wir zeigen, wie modern Polen sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
Also durchaus Befürchtungen, auch Ängste. Anita Baranowska-Koch zur Präsidentenwahl in Polen, die der nationalkonservative Karol Nawrocki knapp gewonnen hat.
Und nach 18 Uhr wollen wir da noch mal ein wenig genauer drauf schauen, wie dieser polnische Präsident die deutsch-polnischen Beziehungen beeinflussen könnte. Und welche kulturellen Positionen Karol Nawrocki vertritt, auch das wird uns interessieren nach 18 Uhr. So, am 20. Juni, da wollen wir uns etwas Schönerem widmen. Es gibt nämlich an der Deutschen Oper eine Uraufführung, Lash, von der britischen Komponistin Rebecca Saunders.
Und das ist eine Oper in 3 Akten von Rebecca Saunders, die auf einem Libretto von Ed Atkins basiert. Und das Libretto, das geht wiederum auf einen Originaltext von Ed Atkins zurück. Das ist ein britischer Dichter und Videokünstler. Seine Sprache wird als höchst poetisch und bildgewaltig bezeichnet. Sie spielt mit doppelten Bedeutungen und der Verschränkung von Slangausdrücken mit Hochsprache. Darum hat man bei der Deutschen Oper für die Übersetzung ins Deutsche, also für die Übertitel dann in der Oper und aber auch für den Textabdruck im Programmheft, eine Dichterin beauftragt. Und Übersetzerin ist hier auch noch Odile Kennel, heißt sie. Und die liest heute Abend im Foyer der Deutschen Oper aus ihrer Übersetzung des Librettotextes und spricht darüber, wie sie den Text von Atkins ins Deutsche übertragen hat und was er auch für sie für eine Bedeutung hat. Unter dem schönen Titel Unterwegs zu einer neuen Oper, Wimpern oder Peitsche. Heute Abend zu erleben im Foyer der Deutschen Oper. Um 20 Uhr geht's los und die Veranstaltung dauert so ungefähr 1,5 Stunden und kostet nur 5 €.
Vielen Dank, Frauke.
Bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Joseph Days mit Raisins Under the Sun. Wir schauen jetzt nicht unter die Sonne, sondern ins Berliner Abgeordnetenhaus. Ihr Interview im Spiegel letzte Woche schlug in der Presse hohe Wellen. Heute gab die neue Berliner Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson einen Ausblick auf ihre Pläne, vor allem wie sie mit den zusätzlich geforderten Einsparungszielen umgehen will. Und mein Kollege Thomas Witzel war heute im Kulturausschuss mit von der Partie, ist mir jetzt aus dem Berliner Abgeordnetenhaus zugeschaltet. Thomas, die Erwartungen an Sarah Wedel-Wilson, die sind ja sehr hoch. Was hat sie denn heute gewissermaßen bei ihrer Antrittsrede so gesagt?
Naja, man muss sich vorstellen, heute im Ausschusssaal, es war sehr heiß draußen, es ist eine Baustelle, sehr laut. Also es war schon zu wenig auszuhalten. Was von ihr zu hören war, das waren dann weniger eine konkrete Agenda, also so Punkt 1, Punkt 2 ihrer Vorhaben und so weiter, sondern es war vielmehr so ein Credo, ein Bekenntnis zu der großartigen, einzigartigen und vielfältigen Kultur, um die uns die Welt beneidet, mit der wir in die Welt auch strahlen und die uns als Stadt, und das war Sarah Wedel-Wilson dann doch sehr wichtig, auch Geld einbringt. Also für jeden in die Kultur investierten Euro fließen mehrere zurück. Vor allem war es ihr aber wichtig, endlich mal wieder einen Ton der Zuversicht zu setzen, so anders als ihr Vorgänger Joe Ciallo, der eher immer so mit der Warnung auftrat, zieht euch warm an in der Kultur, es kommen härtere Tage. Da kam sie heute doch sogar zu einer eher überraschenden Ansicht. Hören wir Sarah Wedel-Wilson.
Ich bin überzeugt, die zwingend notwendige Haushaltskonsolidierung ist nicht nur ein Krisenmoment. Sie bietet die Chance zu einer langfristigen Konsolidierung und damit auch zu mehr Verlässlichkeit und Verbindlichkeit in der Kulturpolitik. Was wir für die Zukunft gemeinsam erreichen wollen, ist eine mit anderen Politikfeldern vergleichbare, transparente und professionelle Planung zu erarbeiten. Eine Kulturagenda 2035, die auch ebenso transparent und verlässlich gegenfinanziert ist.
Jetzt muss man sagen, was ist diese Kulturagenda 2035? Das ist natürlich sehr nebulös. Eigentlich längst überfällig, also eine Kulturplanung, die über die einzelnen Legislaturperioden hinausschaut. Das war ja eigentlich immer auch so eine Forderung, zum Beispiel ein STEP Kultur, ein Stadtentwicklungsplan Kultur zu entwickeln da, in der vor allem auch die Entwicklung der Kulturräume parallel zur Stadtplanung mitgedacht werden. Räume, das sagt es ja heute auch nochmal, ist die knappe Ressource in der Stadt. Aber diese Forderung ist ja eigentlich von der Koalition gekippt worden. Insofern muss sich also unsere neue Kultursenatorin hier auch gegen die Vorstellung der eigenen Regierung noch durchsetzen. Aber anders als ihr Vorgänger befindet sie sich ja im engen Austausch mit dem regierenden Bürgermeister, mit dem sie auch die Kulturdialoge organisiert. Vielleicht kommt er dazu neuen Einsichten.
Wenn das doch heute alles noch ihr sehr allgemein und wenig konkret war, hat sie doch Akzente gesetzt, die auf einen vorsichtigen Kurswechsel der bisherigen Politik schließen lassen, oder?
Naja, die Zuschauerplätze waren heute reichlich gefüllt, jetzt nicht wegen ihrer Antrittsrede, denn es ging heute um das Thema kulturelle Bildung. Da gab es auch eine Anhörung von Akteuren der Szene. Die kulturelle Bildung ist ja ganz stark von den Kürzungen betroffen worden und die haben auch ihre Unterstützer mitgebracht. Und ganz besonders auf die freie Szene ging heute Sarah Wedel-Wilson nochmal ein. Hören wir sie wieder.
Und dieses Angebot beginnt bei den lokalen und regionalen Einrichtungen, in der bezirklichen Kulturarbeit und die beginnt auch bei der freien Szene. Die freie Szene Berlins lebt nicht einmal mehr von der Substanz. Doch gerade sie war und ist ein Nährboden Berliner Kultur. Wenn wir nicht mehr die Mittel aufbringen, experimentelle, auch provokante neue Formen der Theatersprache zu fördern, was wird uns entgehen? Die freie Szene ist ein Nukleus für Innovation. Das soll und das muss so bleiben.
So, also Sarah Wedel-Wilson, ihre Ernennung ist ja auch von der Opposition stark begrüßt worden. Thomas, der Erste, der ihr gratuliert hatte, war der ehemalige Kultursenator Klaus Lederer von den Linken. Gab es heute aber auch Kritik aus den Reihen der Opposition?
Naja, es gab vor allem sehr vorsichtige Nachfragen. Man möchte ja natürlich betonen, dass man gemeinsam Opposition und auch mit der Kultursenatorin in der Kultur eigentlich kämpft. Und das war auch in der Vergangenheit oft so, dass hier eigentlich weniger so Opposition und Regierung eine Rolle spielte. Es gab so Nachfragen natürlich, weil sie sehr unkonkret war. Ja, wie geht es denn weiter mit der Zentral- und Landesbibliothek, dem Projektumzug in das Lafayette? Geplant war für den Sommer ein fertiges Bibliotheksentwicklungsgesetz. Gesetz, was auch nichts fertig ist. Was wird aus der Kulturraum GmbH und so weiter? Der Einzige, der heute etwas forscher auftrat, war dann Daniel Wesner von den Grünen, der ihren Anfang heute sogar als verbaselt bezeichnet hatte. Aber das war vielleicht zu diesem Unmut geschuldet, dass sie sich doch sehr wenig konkret zu den harten Zahlen geäußert hat. Hören wir Daniel Wesner.
Ich habe heute eine Aussage vermisst, die ich für die Zentrale halte. Ihre wichtigste Aussage war, wenn man so will, eine Kampfansage. Kampfansage an den eigenen Senat und die eigene Koalition, die lautet, mit dem vom Senat und der Koalition beschlossenen Eckzahlen, mit den Kürzungsvorgaben für den kommenden Doppelhaushalt, lässt sich das, was wir gemeinsam kulturpolitisch wollen, nicht umsetzen.
Daniel Wesner hat sich da auf dieses Spiegel-Interview bezogen. Da war sie wirklich etwas konkreter als heute. Und tatsächlich wird es ja bald auch sehr kritisch, wenn es um die neuen Zahlen geht, um den neuen Haushalt, ob es tatsächlich bei den zusätzlichen Kürzungen bleiben wird oder nicht. Da hat sie ja ganz klar auch von sich aus gesagt, nein, das wird so nicht funktionieren.
Der erste Kulturausschuss mit Berlins neuer Kultursenatorin Thomas Witzel war für uns dabei. Und Sarah Wedel-Wilson ist übrigens morgen früh um 7.10 Uhr bei uns im Studio von Radio 3 zu Gast.
Everybody I see. anybody else here. Anybody where we fear to tread.
Just a backseat driver in a car.
Polen hat einen neuen Präsidenten gewählt, den parteilosen Kandidaten Karol Nawrocki, der von der nationalkonservativen PiS aufgestellt worden ist. Ja, wie reagieren deutsch-polnische Institutionen hierzulande auf das Wahlergebnis? Darüber wollen wir unter anderem nach 18 Uhr mit einigen unterschiedlichen Vertreterinnen aus der Szene sprechen. Memory of the Trees, so heißt dieser Titel, von Twantis, dem Saxophonisten und seinem Ensemble Overseas.
Thank you.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit drei Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Deutschland sei im Rahmen der sogenannten Dublin-Verordnung der EU dazu verpflichtet, bei Asylgesuchen das vorgesehene Verfahren einzuhalten, heißt es. Mithilfe des Mäzens Hasso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Hasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Hasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock ist neue Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York. In einer geheimen Abstimmung hat sie am Nachmittag 167 Stimmen der 193 Mitgliedsländer erhalten. Die offizielle Amtseinführung ist für Anfang September vorgesehen. Die zweite Runde der Gespräche zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine in Istanbul über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Die Verhandlungen haben offenbar nur gut eine Stunde gedauert. Über Ergebnisse ist noch nicht viel bekannt. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
Es sei ein weiterer Austausch Gefangener vereinbart worden, hieß es von ukrainischer Seite. Zudem soll eine Liste mit Namen verschleppter Kinder übergeben worden sein. Auch sollen beide Seiten ihre Vorstellungen über die Voraussetzungen für eine Waffenruhe übergeben haben. Russland hatte eine vorzeitige Übergabe eines sogenannten Memorandums verweigert. Die Gespräche waren die zweiten direkten binnen weniger Wochen.
Die EU-Kommission verhängt Geldstrafen in Höhe von insgesamt knapp 330 Millionen Euro gegen zwei Essenslieferanten. Das hat die EU-Kommission in Brüssel mitgeteilt. Betroffen sind das Berliner Unternehmen Delivery Hero und der Lieferdienst Glovo.